herzlich willkommen zu Step Up, deinem Female Leadership Podcast. Ich bin Nora Ast und ich möchte dich mit all dem, was ich dazu beitragen kann und vor allem diesem Podcast-Format darin unterstützen, deinen ganz eigenen Führungsweg zu gehen. Immer häufiger erlebe ich es in meinen Trainings und Coachings, dass Menschen mit Herausforderungen kommen und dann irgendwann sagen, ja, und dann habe ich noch das Gefühl, dass ich vom Imposter-Syndrom betroffen sein könnte. Sagt dir das was? Und weil es jetzt anscheinend so viele Menschen da draußen betrifft und es sie letztendlich auch wirklich davon abhalten kann, so in ihr volles Potenzial zu gehen und sich selbst zu sabotieren, habe ich mir gedacht, da müssen wir mal mit jemandem sprechen, der sich richtig dazu auskennt. Und deswegen ist heute bei mir im Podcast zu Gast Michaela Mutig. Sie ist Buchautorin und Online-Coach mit dem Schwerpunkt Imposter-Syndrom. Bevor sie sich selbstständig gemacht hat, hat sie viele Jahre als Ärztin und in den letzten 2 Jahren als Oberärztin in der Psychosomatik gearbeitet und war dort selbst mit dem Imposter-Syndrom konfrontiert. In ihrem Buch Und morgen fliege ich auf erklärt sie, was das Imposter-Syndrom ist und wie man es in den Griff bekommt. Und erzählt uns noch ganz viel von ihren Erfahrungen aus der Praxis mit der Arbeit mit Menschen mit dem Imposter-Syndrom und was wir machen können, um es in den Griff zu kriegen. Herzlich willkommen, Michaela.
Hallo und schön, dass ich da sein kann.
Bist du gut in den Tag gestartet? Wie fing dein Tag heute an? Oh ja, ich bin ja immer total interessiert, weil ich es selber nicht so richtig in den Griff kriege oder weil es mir immer ein hehres Ziel ist, aber ich es noch nicht selber so wirklich geschafft habe, mir so eine gute Morgenroutine abseits des Familientrubels zu etablieren. Und deswegen, wie startest du normalerweise in den Tag? Wie bist du heute in den Tag gestartet?
Also heute bin ich tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich in den Tag gestartet. Mein erstes Coaching war nämlich schon um 8 Uhr. Und dann ist die Morgenroutine etwas kürzer ausgefallen, aber in der Regel eine Runde am See joggen. Das hat auch heute, obwohl das Wetter recht kalt war, stattgefunden und es war sehr, sehr schön. Und normalerweise geht es dann mit einer Tasse Tee noch in den Hängesessel und den Tag wirklich so ein bisschen vorfreuen, drauf einstimmen, positiv drauf einstimmen. Das ist heute ausgefallen, weil, wie gesagt, das hätte ansonsten um 8 Uhr im Coachingbeginn nicht mehr geklappt. Aber das wird nachher bei Gelegenheit noch nachgeholt. Es ist ja nie zu spät für eine schöne, positive Einstimmung auf den Tag, selbst wenn er dann schon halb rum ist.
Schön. Das heißt, wann geht dein Wecker dann morgens normalerweise und wann startet die Laufrunde?
Es gibt keinen Wecker. Das ist das, was ich liebe in meiner Selbstständigkeit. Als ich aus der Klinik ausgeschieden bin, das Erste, was ich abgeschafft habe, war der Wecker. Es gibt für seltene Fälle, sowas wie, ich müsste einen Flug kriegen, gibt es tatsächlich notfalls das Handy. Aber ich stehe auf. Ich wache meistens ganz normal zwischen 6 und 7 auf. Und ich habe da wirklich auch ein Vertrauen entwickelt und das hat mich bisher noch nie enttäuscht, dass ich rechtzeitig vor meinem ersten Coaching wach bin. Das klappt erstaunlich gut. Ich lege auch meine Coachings so, dass ich weiß, das ist so meine Zeit, um aufzustehen. Und würde ich eher länger schlafen, dann würde ich meine Coachings später legen.
Okay, also das Vertrauen. Interessant, mein Freund fragte mich auch heute Morgen, stellst du dir eigentlich gar keinen Wecker mehr? Aber bei mir sind es dann die Kinder, die mich... Wo ich drauf vertraue.
Das sind sehr zuverlässige Wecker.
Das sind, genau, wo ich drauf vertraue, die werden mich schon vor 7 wecken. Und sollten wir mal bis 7:30 schlafen, dann würde ich mich danach sehr beeilen und würde es wahrscheinlich einfach genießen. Ah, schön. Und deine Runde, die du läufst, wie lange bist du da unterwegs?
Das ist nicht lange. Also es ist wirklich eher eine Morgenaktivierung als ein wirkliches Joggen. Das ist zwischen einer Viertelstunde und 20 Minuten. Also das ist keine lange Sache. Es geht vor allem erstmal darum, den Tag wirklich zu begrüßen. Wir wohnen nah am See und das ist einfach sehr, sehr schön, wenn die Enten morgens quaken, wenn so langsam es heller wird. Es geht vor allem um die Einstimmung in den Tag und ein bisschen gutes Gewissen, wenn ich dann auch ein kleines bisschen Sport gemacht habe.
Und auch im Dunkeln, also hast du keine Angst, im Dunkeln laufen zu gehen?
Nö, erstens mal laufe ich nicht alleine. Also mein Mann ist dabei. Ja. Und zum Zweiten ist die Strandpromenade beleuchtet. Okay. Also das im Sommer, wenn es sehr früh hell wird, haben wir eine andere Strecke. Ja. Aber wenn es dunkel ist, dann laufen wir eine beleuchtete Strandpromenade entlang.
Okay, das ist ja gut. Ja, ich finde auch, wenn man so einen Partner in Crime hat, dann geht das viel. Ich schummel immer so ein bisschen, wenn ich meine Trainings und Workshops gebe, dann nehme ich immer Laufschuhe mit. Und dann frage ich immer, ich gehe dann meistens auch morgens, am ersten Workshop-Tag nicht, da ist noch so dann immer vorzubereiten, aber am zweiten gehe ich auf jeden Fall mal laufen. Und dann hoffe ich immer darauf, dass auch jemand anderes noch Laufschuhe mit hat und wir dann zusammen gehen. Und weißt du was, jetzt denke ich gerade, öfter habe ich dann Teilnehmer, die sagen, hätte ich das gewusst, hätte ich mal welche mitgenommen. Und jetzt da sage ich, denke ich gerade dran, dass ich das vielleicht mal in die Einladung mit reinschreiben müsste.
Das wäre doch eine clevere Idee, oder?
Um andere dann noch besser mit einzuspannen. Sehr gut.
Außerdem ist es was Persönliches. Ich mag das ja immer, wenn so persönliche Sachen auch in der Einladung drinstehen.
Voll.
Und würde ich machen, ausprobieren, experimentieren und gucken, was rauskommt.
Jetzt hast du mich fast ein bisschen gecoacht, ohne dass wir das geplant haben.
Irgendwie kriegt man den Coach nie so ganz raus und das wird ja auch so gehen.
Ja, auf
und
jeden
dabei,
Fall.
Dabei habe ich so einen ganz, ganz wichtigen Satz, den ich allen gerne mitgebe, die zuhören, nämlich, ich habe keinen Behandlungsauftrag. Dieser Satz hat mir so geholfen, als ich in der Psychosomatik angefangen habe. Und überall habe ich plötzlich dysfunktionale Verhaltensmuster gesehen. Überall habe ich plötzlich irgendwelche Beziehungsproblematiken gesehen. Oder im Fitnessstudio habe ich plötzlich magersüchtige Menschen gesehen. Einfach weil der Blick ein anderer war und mehr aufs Problem fokussiert war. Und ich überall das Gefühl hatte, ich muss doch jetzt mit meinem Wissen helfen. Und da hat eine Kollegin mir diesen Satz geschenkt, dieses, ich habe keinen Behandlungsauftrag. Und sprich, ich gebe eigentlich nur dann Rat, wenn ich gefragt werde oder wenn mich jemand um Rat bittet oder dafür bezahlt.
Ja.
Und trotzdem flutscht es immer wieder raus, so dieses ganz schnell in der Situation, dass wir, ich glaube, die Coaching nicht aus dem Kopf rauskriegen oder aus dem Erleben rauskriegen.
Nee, voll. Und ich mache das dann häufig so, dass ich sage, ja, willst du jetzt einfach nur, dass ich zuhöre? Oder manchmal sage ich, wenn wir jetzt in einem Coaching sitzen würden, dann würde mir eine Frage kommen, die ich dir stellen könnte, willst du die mal hören?
Genau.
Dann mache ich so ein Angebot. Aber genau, ich finde auch, das sind zwei ganz sind unterschiedliche Sachen, auch häufig, wenn ich mit Freunden zu tun habe. Ne, dann ist man ja auch manchmal nicht so gut im aktiven Zuhören, sondern dann ist man auch so manchmal wieder, ja, sehr typisch so bei sich, so, ah ja, genau, das würde mir auch so gehen, was ja auch einfach was zu tun hat, dass man irgendwie sagt, man schwingt emotional mit, du bist nicht alleine.
Ja.
Und in so einer Coaching-Situation, da gewinnt mein Fokus so eine ganz andere, da habe ich einen ganz anderen Fokus, so eine ganz andere Weite, in der sich mein Fokus so entwickelt. Ja.
Genau. Und was ich so interessant finde, in der Klinik habe ich das auch häufig erlebt, im Coaching auch. Ich bin anders aufgestellt. In der Privatsituation bin ich verletzlicher. Da bin ich als Privatperson auch da. Da bin ich nicht geschützt. Und dagegen in der Coaching-Situation oder in der Klinik-Situation, da weiß ich, es geht gar nicht um mich, sondern es geht jetzt um mein Gegenüber und dem helfe ich. Und ich bin, da kann der mir noch so viele Sachen irgendwie da sagen. Es berührt mich, aber es belastet mich nicht, sondern ich beziehe das nicht alles auf mich. Und das ist aber als Privatperson, ist man ungeschützter, finde ich.
Ja, auch nochmal eine gute Erkenntnis. Ja, also wir sind schon mittendrin in deiner Arbeit,
Gespräch.
Im Gespräch und in deiner Arbeit. Wir wollen heute sprechen über das Imposter, worauf du dich spezialisiert hast. Ich bin schon ganz gespannt. Ich habe mich absichtlich nicht, natürlich weiß ich ein paar Sachen, aber ich habe mich absichtlich nicht in die Tiefe eingelesen, um mit aller Neugier, die da ist, die ich so mitbringe, da dich ausquetschen können zu dem Thema. Aber bevor wir da einsteigen, erzähl uns doch mal deine Geschichte, damit wir auch nochmal so ein Stück weit erfahren, ja, in deiner Geschichte so, wie zeigt sich so ein Imposter und ja, wie kommt es dazu, dass du dich mit dem Thema beschäftigst?
Und genau das ist ja meine Geschichte tatsächlich. Meine Geschichte ist eine Imposter-Geschichte. Und wenn ich so zurückblicke, habe ich schon ganz, ganz lange Imposter-Syndrom. Also ich erinnere mich in der Schule, wie ich vor Prüfungen unglaublich Angst hatte, weil ich immer so sicher war, ich werde das nicht schaffen. Und ich hatte auch in der Freizeit Sport gemacht, Judo. Und vor Judo-Wettkämpfen am Anfang bin ich noch ganz unbedarft hin. Und später wurde, mit jedem Wettkampf, den ich gewonnen hatte, wurde der Druck größer und die Angst größer. Irgendwann kriegen die mit, dass ich eigentlich mich immer durchmogel. Also, dass ich meine Kämpfe nicht durch Können gewinne, sondern durch Zufall und durch Glück. Und so war das auch, diese Gedanke. Ich habe das eigentlich gar nicht geleistet, sondern es war Sympathie, es war Zufall, es war auch einfach irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das hat mich wirklich verfolgt. Also ich konnte gar nicht so richtig verstehen, warum ich gute Noten habe und bin mir immer noch sicher, also sicher vielleicht nicht, mittlerweile hinterfrage ich es, aber ich war mir damals sehr sicher, dass ich mein Abi nur deswegen mit einer guten Note hatte, weil die halt nett waren. Und eigentlich habe ich diese Note gar nicht verdient. Und dann ging es auch weiter im Studium, dass ich mich schon auch gefragt habe, wie habe ich denn jetzt diese Prüfung geschafft? Und ganz schwierig wurde es dann, als ich in der Arbeit begonnen hatte. Und mit jeder neuen Arbeitsstelle wurde es immer wieder aufs Neue schwierig.
In der Arbeit begonnen hast als Ärztin?
Erst als Ärztin, ganz genau.
Ja, okay, also nach dem Studium hast du dann als Ärztin, in welchem Bereich, hast du einen Facharzt, deine Fachärztin?
Ja, genau, also ich habe in der Inneren Medizin begonnen, war dann in der Allgemeinmedizin, habe auch den Facharzt Allgemeinmedizin gemacht. Und in der Allgemeinmedizin habe ich aber schon gemerkt, ich weiß zu wenig über die Psyche. Also wir hatten so viele psychisch kranke Menschen und ich konnte denen gar nicht helfen. Und Psychotherapeuten sind ja in der Regel auch sehr voll. Und dann dachte ich, warum nicht mein letztes Jahr, das ich für den Facharzt gebraucht habe, warum nicht das in der Psychosomatik machen? Und eigentlich hatte ich damals vor, nach dem Jahr Psychosomatik eine Allgemeinmedizinpraxis zu eröffnen, den Facharzt zu haben und die Praxis zu eröffnen. Und dann hat mich aber Psychosomatik so angefixt, das hat mir so gut gefallen, es war so voll und ganz meins, dass ich dann in der Psychosomatik auch geblieben bin und den Facharzt Psychosomatik dann auch gleich noch hinten dran gemacht habe.
Und dann erklär doch nochmal kurz, was Psychosomatik bedeutet. Ich glaube, uns ist das ein Begriff, vielleicht auch vielen da draußen, aber ich finde es auch immer nochmal spannend, das Bild, was man denkt, was man im Kopf hat, was es sein könnte, nochmal durch Leute, die Ahnung haben, wirklich sicherzustellen, dass es auch das Richtige ist. Was bedeutet, Ärztin zu sein in der Psychosomatik?
Psychosomatik, da handelt es sich um die Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche. Und in der Regel ist nicht nur ein System betroffen, sondern es gibt wirklich Wechselwirkungen. Wenn wir zum Beispiel starke Schmerzen haben, dann leidet die Psyche aus, dann können wir depressiv werden. Und umgekehrt, wenn wir zum Beispiel eine Depression haben, sind wir auch sehr viel anfälliger für körperliche Erkrankungen. Und was wir immer geguckt haben oder wo wir in der Psychosomatik sind, wir haben vordringlich psychische Erkrankungen behandelt, also zum Beispiel Depressionen und Angststörungen oder auch Essstörungen. Und gleichzeitig aber hatten wir auch immer wieder diese Fälle, und das ist die eigentliche Klassiker in der Psychosomatik, zum Beispiel körperliche Symptome, aber man findet keine körperliche Ursache, chronische Schmerzen und wie können wir die Psyche stabilisieren, dass das besser ertragbar ist. Also wirklich so diese klassischen psychosomatischen Erkrankungen.
Und Volkskrankheit, Stress wahrscheinlich auch einfach super
ganz
viel.
Genau,
ne? Und so
ganz
eine,
genau.
Und ist es so, dass zum Beispiel eine Depression Stress auslöst und das dann auch wiederum psychisch, oder würde man den Stress da sich auswirkt, oder guckt man da gar nicht so sehr dann auf den Stress, sondern eher auf?
Wir gucken immer auch mit auf die Ursache. Ja. Also wenn jetzt, wir haben so, das hieß bei uns stressassoziierte Erkrankungen, und da war übrigens Angststörung und Depression war auch unter den stressassoziierten Erkrankungen. Mhm, und natürlich können wir ein Symptom behandeln, also die Beschwerden behandeln, aber letztendlich macht es ja auch Sinn zu schauen, was löst eigentlich diese Beschwerden aus?
Ja,
was
klar.
Hat zur Depression geführt?
Ja, klar.
Und was ich ja da so faszinierend finde, ist, wie sehr unsere eigene Bewertung damit reinspielt. Also ob wir Stress empfinden oder nicht, steckt für 10 Menschen in die gleiche Situation und ungefähr 5 werden Stress empfinden, eine vielleicht massiven Stress und 5 andere lässt es völlig kalt und einer ist vielleicht dabei, der das sogar prickelnd, belebend und total begeistert empfindet und danach sich viel besser fühlt. Also es sind immer auch unsere Bewertungen, das, was wir gelernt haben, ist es jetzt eine Gefahr oder ist es keine Gefahr? Und wenn wir eine Situation als Gefahr einschätzen, entwickeln wir Stress.
Ja.
Und dieser Stress macht was im Körper und akuter Stress ist ja gar nicht so gefährlich für den Körper. Das haben wir alle und darauf sind wir auch eigentlich ausgelegt, dass wir mit akutem Stress umgehen können. Das Problem ist, wenn es keine Ruhephasen gibt und dieses Stresslevel nicht abgebaut werden kann. Der chronische Stress ist es, der uns dann krank macht.
Ja, der uns einfach dauerhaft in so einen Alarmmodus
ganz
versetzt,
genau.
Als wären wir dauerhaft auf der Flucht oder dauerhaft im Kampfmodus.
Ganz genau.
Und wie ging es dann für dich weiter als Ärztin? Wir waren ja gerade noch bei deiner Geschichte.
Ich wurde dann in der Psychosomatik auch Fachärztin und wurde dann Oberärztin. Also 2017 bis 2019 war ich dann Oberärztin in der Psychosomatik. Da wurde mein Imposter-Syndrom ziemlich stark. Denn ich war mir damals so sicher, mittlerweile bin ich es nicht mehr, aber damals war ich mir wirklich so sicher, ich bin keine gute Oberärztin. Und ich war mir so sicher, weil ich kleide mich nicht wie eine Oberärztin, ich trete nicht auf wie eine Oberärztin, ich bin nicht durchsetzungsstark, das sollte man doch sein. Und ich weiß ja eigentlich zu wenig, um wirklich die ganzen Fragen beantworten zu können. Also ich hatte sehr viele Glaubenssätze, wie man sein müsste in dieser Rolle. Und damit habe ich mich überhaupt nicht identifizieren können. Und was ich ganz besonders schön gefunden hatte, als ich dann gegangen bin 2019, zu dem Grund komme ich gleich, warum ich gegangen bin, da habe ich nochmal von einigen meiner Kollegen wirklich es nochmal mitbekommen, gesagt bekommen, aber auch es war so spürbar für mich, dass ich eine gute Oberärztin war. Und das war für mich so was Besonderes, nochmal da zu sehen, so eine Art Bestätigung nochmal zu bekommen, zu wissen, ich habe mich da getäuscht. Und die ganzen Glaubenssätze, die ich hatte, die waren gar nicht, die haben gar nicht gestimmt. Und gegangen bin ich nicht, weil mir dieser Job zu stressig geworden ist. Menschen mit Imposter-Syndrom sind in der Regel sehr, sehr leistungsstark und sehr leidensfähig. Also ich wäre wahrscheinlich, oder ich hätte mich weiter durchgeboxt, und ich habe ja auch in der Zeit als Oberärztin am Imposter-Syndrom gearbeitet und habe es immer mehr in den Griff bekommen. Gegangen bin ich, weil es einen, ja, einen Jugendtraum gab, der dann wieder so aktiv geworden ist. Ich wollte nach Südfrankreich auswandern, bin ich auch. Und da war es klar, ich kann nicht gleichzeitig an der Côte d'Azur leben und gleichzeitig in der an der Uni Tübingen Psychosomatik machen. Das geht nicht. Und ich habe also nicht die Flucht ergriffen, sondern ich bin zu einem noch schöneren Ziel gegangen. Ansonsten wäre ich sehr wahrscheinlich in der Klinik geblieben.
Ja, okay. Schön. Südfrankreich. Und dann einem Traum nachzugehen, das klingt, ja, das klingt schön. Und dann lass uns aber nochmal gucken, als Oberärztin, du hast gesagt, du hast dann an dir gezweifelt. Wie war das dann in Zusammenarbeit mit den ganzen PatientInnen? Hattest du das Gefühl, boah, die merken was davon oder nicht? Oder was hat das so im Alltag mit dir gemacht? Wenn du dich da nochmal an diesen, ich will jetzt keinen Stress erzeugen, aber wenn du dich da nochmal an den Alltag zurückerinnerst, wie hat sich der angefühlt?
Also das Schöne ist ja, wenn man draußen ist, wenn man das alles im Griff hat, dann denkt man eher ja fast schon nostalgisch dran zurück, weil man hat es ja hinter sich. Und dann ist es kein Stress mehr dran zurückdenken, weil es ist geheilt. Und da ist es so, wenn ich so dran zurückdenke, dass ich gerade am Anfang schon dieses Gefühl habe oder hatte, irgendwie kriegen die das doch mit, dass ich da so unsicher bin. Die müssen das irgendwie mitkriegen. Damals als junge Ärztin gegenüber meinen Patienten und später als Oberärztin gegenüber meinen Assistenzärztinnen. So dieses Gefühl, was denken die? Und ich habe manchmal sogar ein kleines bisschen Bedauern gehabt. Die armen Patienten, die haben jetzt mich als Therapeutin. Die sollten doch eigentlich eine richtige Therapeutin kriegen. Das sind aber Gedanken, die tatsächlich die meisten Kolleginnen auch hatten, die angefangen hat. Wenn man ganz frisch anfängt und sozusagen ins kalte Wasser geschmissen wird, dann sind es erstmal normale Gedanken. Und das Schwierige ist, und das ist auch beim Imposter-Syndrom typisch, wenn es nicht so innerhalb von ein paar Monaten sich normalisiert, also diese anfänglichen Zweifel, sondern wenn sozusagen, je besser wir werden, desto mehr Ängste und Druckgefühl kommt.
Ah,
das ist so
okay.
Typisch Imposter-Syndrom.
Ja. Okay. Das wäre jetzt nochmal meine Frage, aber vielleicht pausiere ich die nochmal ganz kurz, weil dann erzähl uns doch mal, wie bist du dann aus Südfrankreich, bist ja wieder zurückgekommen nach Deutschland, wie bist du zur Coaching für das Thema Imposter gekommen? Wie schließt sich da der Kreis?
Das gab so noch so ein paar kleine Umwege erstmal bis dorthin. Also es war für mich klar, ich werde dort in Südfrankreich nicht als Ärztin arbeiten können. Denn erstens mal gibt es Psychosomatik in Frankreich nicht. Da gibt es nur Psychiatrie. Zum Zweiten aber ist mein Französisch einfach nicht gut genug. Im Alltag komme ich zurecht, aber eine Therapie zu machen, da muss man die Sprache wirklich sehr gut beherrschen. Und so war auch für mich eher klar, ich müsste was anderes machen und hatte auch andere Ideen auch überlegt. Und ich bin aber immer wieder dran zurückgekommen, ich will aber weiterhin Menschen begleiten. Ich möchte wirklich tief in einen Menschen einsteigen. Ich möchte wirklich sehr intensiv mit jemandem zusammenarbeiten. Ich möchte gucken, dass sie immer mehr lernen, sich selbst in einem positiven Licht zu sehen und sich zu vertrauen. Und ich will das, was ich mache, eigentlich weitermachen. Und dann war so dieser Gedanke, okay, Ärztin kann ich nicht, also die erste Idee war, ich mache die Dinge online auf Deutsch mit Deutschen. oder auch Schweizer, Österreichern. Aber ich mache sie auf Deutsch. Und dann der zweite Gedanke war ja, damals gab es das noch nicht so und vor allem nicht von einem fremden Land, dass man Online-Therapie machen kann. Und dann dachte ich, okay, dann vielleicht nicht Online-Therapie, aber warum nicht Online-Coaching? Und das, was ich tue, ist sehr ähnlich, aber das Klientel ist anders. Das sind die Menschen, die noch nicht krank werden, aber auf bestem Weg dorthin gehen. Und das heißt, ich kann sie noch ein bisschen früher erreichen. Und das war so der Punkt, dass ich dachte, okay, Online-Coaching. Und ich habe erst mal mit einem anderen Thema angefangen oder beziehungsweise einem Überthema, nämlich Selbstsabotage. Ich habe in der Klinik so oft gemerkt, wie wir uns im Weg stehen und dass wir das bei uns selbst gar nicht bemerken, bei anderen gut erkennen können, aber bei uns selbst nicht. Und habe erst mal geholfen, Menschen ja zu helfen, sich zu verstehen, warum sie sich in Bereichen Abnehmen, im Bereich Beziehung, im Bereich Arbeit immer mehr im Weg stehen. Und so war erst mal das Thema Selbstsabotage. Und dann kam mein erstes Buch, das ich geschrieben hatte, war auch zum Thema Selbstsabotage. Und dann kam auch die Anfrage, möchtest du nicht noch ein zweites Buch schreiben? Und dann hatte ich auch überlegt, was wäre jetzt so ein spannendes Thema? Und auch, weil da so Impostergedanken aufgetaucht sind, oh je, wenn ich jetzt ein zweites Buch schreibe, merken die, dass ich eigentlich gar nicht schreiben kann. Das erste Buch war ja eigentlich ein Zufall. Da musste ich so schmunzeln, weil da wieder das Impostersyndrom mal kurz Hallo gesagt hat. Und da dachte ich, warum nicht über das Impostersyndrom ein Buch schreiben? Und als dann mein Imposterbuch rausgekommen ist, sind natürlich
einfach... Konntest du dich vor Anfragen kaum retten?
Ganz, also vor Anfragen kaum retten nicht, aber es wurden immer mehr Kunden, die Imposter-Syndrome als Thema hatten und von mir gecoacht werden wollten.
Und wer, kann man sagen, deine KundInnen sind ein Schnitt quer durch die Gesellschaft? Natürlich müssen es Leute sein, die auch wissen, dass es da irgendwie sowas gibt und dann in eine Selbstreflexion gehen. Aber kann man sagen, die Volksgruppe ist mehr betroffen, die ist weniger betroffen? Was ist da so deine Erfahrung? Mehr Frauen sind betroffen, mehr Männer sind betroffen, mehr Führungskräfte. Also klar ist es ja immer eine Auswahl, wer dann letztendlich zu dir kommt. Aber was kannst du da so irgendwie was zu sagen?
Ja, es gibt tatsächlich so ein Bias. Es gibt tatsächlich eine Verzerrung, denn ich nehme ja Geld dafür und ein Coaching kann sich nicht jeder leisten, sodass es automatisch sich natürlich in Richtung Besserverdienende verschiebt. Aber Männer und Frauen habe ich gleich. Also mal sind es mehr Männer, mal sind es mehr Frauen, die ich gerade habe. Aber gerade was Imposter-Syndrom angeht, habe ich deutlich mehr Männer. Bei Selbstsabotage waren es mehr Frauen, aber bei Imposter-Syndrom fand ich überraschend, dass so meine allerersten Anfragen wirklich von Männern kamen. Und ich vorher vor allem ja mit Frauen zusammengearbeitet habe. Und mittlerweile hält es sich so die Waage. Es kommt immer so hin und her. Was Altersklassen angeht, habe ich Studentinnen auch, wo das jemand anders zahlt. Also Studentinnen könnten sich anscheinend ansonsten ja das Coaching nicht leisten. Und meine älteste Kunde ist, ich glaube, 62 sind die ich jetzt gerade im Kopf habe, meine ältesten Kunden. Und das heißt, es ist so eine bunte Mischung. Also es gibt alle Altersgruppen. Das Maximum ist so zwischen 30, also so Mitte 30 bis Mitte 40, was aber auch ein Bias sein kann, weil ich auch Mitte 40 bin. Also man sucht sich ja oft diejenigen aus, die einem so auch nahe sind.
Und stellst du fest, dass es für Frauen und Männer, dass da unterschiedliche Themen irgendwie eine Rolle spielen? Also wir kommen ja gleich auch nochmal dazu, was in der Biografie dazu führen kann, dass man Imposter hat. Du hast gesagt, Selbstsabotage sind mehr die Frauen. Das ist auch nochmal die Frage, was ist der Unterschied zwischen Selbstsabotage und Imposter? Also da wir jetzt auch in einem Female Leadership Podcast sind, würde mich natürlich das interessieren, womit haben da Frauen zu kämpfen, vielleicht auch in der Abgrenzung?
Ich gehe vorher ganz kurz noch auf die andere Frage ein.
Nämlich, ja, sehr gerne, klar.
Jedes Imposter-Syndrom ist eine Selbstsabotage, aber nicht jeder Selbstsabotage ist ein Imposter-Syndrom.
Ah, okay.
Also wenn wir Imposter-Syndrom haben, sabotieren wir uns selbst, aber es gibt natürlich auch viele andere Wege, uns zu sabotieren. Mhm. Und zum Thema, wie Frauen damit zu kämpfen haben. Sie haben teilweise tatsächlich andere Ängste. Sie haben auch andere Anforderungen. Die Grundmenge ist in einer gewissen Weise die gleiche. Also alle meine Kunden, Kundinnen, egal ob männlich oder weiblich, hat diese Angst, ich bin nicht gut genug und irgendwann merken es die anderen. Und wenn die mich loben, dann liegt es nur daran, dass ich die täusche, dass ich da eine bessere Fassade abgebe, als ich bin. Also das, diese Gedanken sind allen gleich. Aber bei Frauen ist es vor allem auch so, diese widersprüchlichen Aussagen, die sie bekommen. Zum einen, wenn sie mal in der Führungsposition sind, so ein bisschen, wer kümmert sich denn jetzt um die Kinder? Also auch so dieses, Frauen müssen doch sich um die Kinder kümmern. Und bist du sicher, dass du hier an der richtigen Stelle bist, ist so das Implizite, was sie hören. Das heißt nicht, dass es so gesagt wird, aber das hören sie raus. So diese Rollenkonflikte zwischen, ich müsste eigentlich ein angepasst sein, weich kommunizieren und gleichzeitig muss ich aber auch knallhart durchgreifen oder ich muss mich um die Kinder kümmern und die sollten eigentlich Prior A haben, aber gleichzeitig soll ich doch gefälligst auch im Job hier ideale Leistung machen. Also das ist für Frauen oft dieses Schwierige.
Und also dass es von außen nochmal so befeuert wird, dass
zumindest durch diese Geschlechtsstereotype, die lange bestanden haben, die jetzt leider auch sich aus meiner Sicht gerade wieder so ein bisschen verfestigen, die ein bisschen aufgelöster waren zwischendurch, ist das leider, passiert das automatisch, gerade wenn jemand an sich selbst zweifelt.
Mhm. Und dann klar. Ist es ja, also einmal würde ich sagen, dieses Rollending, ne? Also Frauen und dann also dieses Familientradierte und dann aber auch so im Unternehmen wird halt anders geführt, als ich es vielleicht als Frau verkörpern würde.
Genau.
Ja, okay.
Mhm. Und beziehungsweise wir denken, wir müssten anders führen, als wir verkörpern.
Ja.
Und es ist ja auch so, es ist ja leider auch so, dass diejenigen, die sich unglaublich gut verkaufen können, die in der Regel auch sichtbar sind. Und Sichtbarkeit ist was Entscheidendes, um berücksichtigt zu werden und dann eine Beförderung zu kriegen. Und dann ist es auch automatisch dann auch mal so, dass zum Beispiel mehr Leute auf der gleichen Ebene sind und ja in der Peer Group sozusagen sind, die schneller agieren, die vor allem sich immer wieder zeigen, die überall was zu sagen haben. Und plötzlich denke ich, oh Gott, ich bin aber so ganz anders. Und das heißt nicht, dass ich schlechter bin, aber weil so viele andere genau solche Persönlichkeiten sind, denke ich, ich bin falsch. Und wir haben es immer leider noch so, dass je höher wir kommen, desto größer ist der Männeranteil. Es gibt Frauenquoten und so weiter und das ist aber auch wieder schlecht fürs Imposter-Syndrom. Denn wenn ich jetzt eine Frau bin und ich sehe, es sind ganz, ganz viele Männer, dann werde ich als erstes das Gefühl kriegen, ich bin hier falsch. Ich bin kein Mann, ich bin eine Frau und von mir gibt es nicht viel. Also die Frage ist, was habe ich hier zu suchen? Und wenn ich dann mich frage, warum bin ich auf dieser Position, denke ich, naja, Frauenquote. Das ist dann auch wieder eine gute Begründung,
okay,
um mein Imposter-Syndrom zu verstärken.
Ah, interessant, okay. Und ist es, also aus dem, was ich jetzt raushöre, wenn man nochmal ganz genau drauf guckt, was ist das Imposter-Syndrom, höre ich jetzt aus deinen Beschreibungen raus, dass es einfach sehr viel mit externalisierenden Zuschreibungen zu tun hat. Das heißt, ich gucke, also wenn ich erfolgreich bin, dann bin ich das nicht aus innen heraus, weil ich gute Stärken, Ressourcen habe, weil ich eine tolle Ausbildung habe, weil ich einfach ich bin, sondern dann suche ich dann, ja, ich bin es zufällig. Also ich mache dann so externe Faktoren dafür verantwortlich. Es war sonst niemand da, es gab bestimmt nur 3 Bewerber und die anderen hatten vielleicht keinen Uni-Abschluss und so weiter. Das ist so sehr typisch.
Genau. Und da gibt es ja, man kann unglaublich kreativ sein, um sich seine Erfolge schlecht zu reden. Also das habe ich bei mir auch immer wieder gemerkt. Was bei Frauen häufig auch ist, also ganz, ganz viel ist Glück und Zufall. Das ist bei Männern und Frauen gleich.
Ja,
so dieses,
ja,
ich war zufällig genau an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit. Das war auch damals meine Erklärung, warum ich Oberärztin geworden bin. Naja, mein Oberarzt ist gegangen und ich hatte schon meine Facharztprüfung. Ich habe ab und zu mal vertreten. Ich bin halt zufällig an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit gewesen. Was Frauen aber noch zusätzlich machen, ist das Thema Sympathie. Das ist bei Männern weniger, sondern da ist es eher so dieses, weil ich so sympathisch und weil ich so nett bin und weil ich so anpassungsfähig bin, deswegen mögen die mich und deswegen kriege ich jetzt diese Stelle.
Okay.
Als ob es ausreichen würde, jemanden auf eine wichtige, verantwortungsvolle Position zu heben, weil der nett ist. Also das sage ich meinen Kunden auch immer. Nett alleine kann vielleicht den Ausschlag geben, aber nett alleine reicht nicht. Also wenn das Können, das Wissen und die Erfahrung nicht hinten dran ist, dann würde ich nicht einfach eine Reinigungskraft an diese Position setzen, nur weil die nett ist.
Und das ist ja dann auch wieder voll im Widerspruch, weil wenn ich dann später in der Führung bin und in der Führung ist es so, da muss ich damit umgehen können, dass mich nicht alle immer nett finden.
Genau.
Dann ist es ja umso schlimmer, weil ich dann das Gefühl habe, ich verletze diese Rollenerwartung oder insgesamt die Erwartung, wegen der ich überhaupt in die Position gekommen bin.
Ganz genau. Genau, das ist wieder dieses Zwiespältige, was wir da haben.
Und was sind so, wenn ich jetzt nochmal vergleiche, ja, eine hohe Selbstkritik im Vergleich zu Imposter. Also der Unterschied, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist, ich kenne das selber auch, dass ich mich früher noch, war ich in einem Konzern beschäftigt und habe immer gedacht, oh Gott, ich kann das nicht. Ich habe es dann natürlich immer gekonnt. Wahrscheinlich die Angst war an der Stelle auch ein guter Motivator. Aber ich hatte nie das Gefühl, oh, ich fliege auf. Mhm. Ist das dann Imposter oder ist das einfach nur ich habe nie gedacht so, ich bin nicht gut. Ich wusste schon, ich bin gut, aber für diese Aufgabe habe ich immer gedacht, oh, mal gucken, ob ich das überhaupt hinbekomme und bin oft mit so einem Angstgefühl zur Arbeit gekommen, wo andere gesagt haben, ey, wir erleben dich als so selbstbewusst, das würde ich nie denken bei dir. Ist das dann schon Imposter oder ist das einfach ein sehr hohes Maß an Selbstkritik, selbst in Frage stellen?
Die Trennschärfe ist gar nicht so, ist gar nicht so trennscharf, aber was du gesagt hast, ist so was Typisches, was wirklich ganz klar Imposter ist, nämlich dieses Gefühl, ich fliege auf. Also das,
ja, das
ist
hatte
was
ich nicht.
Sehr Typisches. Genau,
das,
deswegen
das hatte
muss
ich nicht.
Es bei dir nicht unbedingt Imposter-Syndrom
ja.
sein.
Okay.
Was bei Menschen ja ganz normal ist, und das, also sie dürfen gerne auch eine hohe Selbstkritik haben, ist, dass wir am Anfang diese Selbstzweifel haben, dieses, oh Gott, kann ich das wirklich? Wir wirken vielleicht selbstbewusst nach außen, aber wir haben die Selbstzweifel, muss nicht Imposter sein. Also das kann auch ganz normal sein. Was aber also das Entscheidende ist, ist, Menschen mit normalen Selbstzweifeln, ohne Imposter-Syndrom, die sind in der Lage, aus ihren Erfolgen zu lernen.
Ah, okay.
Die können, ja. die wissen nicht, kann ich das, ich habe Angst und dann ist es geschafft und man ist vor der nächsten ähnlichen Herausforderung ein kleines bisschen entspannter. Noch nicht stark, aber wenn man das Ganze 10, 15 Mal gemacht hat, dann ist so dieses, ja, ich kann das, ich habe gelernt, ich kann das. Und dann lernen wir das, wir verinnerlichen das und wenn das zum, was weiß ich, 130. Mal ist, dann sagen wir, oh ja, weiß ich, kann ich.
Easy, kann ich, ja.
Und Menschen mit dem Imposter-Syndrom, die lernen das nicht. Also die haben Schwierigkeiten, es zu lernen. Die gehen hin, sagen, ich glaube, ich kann das nicht. Dann bereiten sie sich eventuell übermäßig vor oder sie prokrastinieren, blockieren total und machen in der Nacht- und Nebelaktion die Vorbereitung. Dann sind sie in dieser Situation und sie meistern das und sie meistern es in der Regel gut. Aber sie selber haben das Gefühl, boah, wie ich mich angestellt habe, das war ja furchtbar. Dann kriegen sie von außen diese Rückmeldung, das war toll. Das hast du ja auch berichtet, ne? Also dieses, du hast so souverän gewirkt. Und Menschen, die lernfähig sind, die freuen sich drüber und sagen, hey, super, war doch nicht so schlimm. Und Menschen mit Imposter-Syndrom sagen, oh mein Gott, jetzt habe ich die auch noch getäuscht. In Wirklichkeit, wenn die wüssten, wie es in meinem Kopf aussieht, wenn die wüssten, wie ich mich vorbereitet habe, wenn die wüssten, dann würden die sowas von lachen. Und das heißt, wir mit Imposter-Syndrom, wir denken dann, es ist gerade noch gut gegangen. Wir sind am Ende eines solchen Herausforderung nicht stolz, wir sind erleichtert. Im Sinne von, puh, gerade noch geschafft, Glück gehabt,
okay.
Hat irgendwie geklappt und dadurch wird der nächste Herausforderung genauso beängstigend, weil wir daraus nicht lernen und weil wir sogar noch mehr Angst haben, im Sinne von, irgendwann reißt die Glückssträhne. Und wenn ich jetzt einmal irgendwie Mist baue, ist ja nicht schlimm, aber wenn ich die Sache 130 Mal gut gemacht habe, dann erwarten die, dass ich es jetzt auch gut mache. Und plötzlich werden die feststellen, wie bei des Kaisers neue Kleider, die hat ja gar nichts an. Und dann kommt die Enttäuschung. Und wir haben so Angst, andere zu enttäuschen, dass wir vor jeder Herausforderung uns dann jede Menge Druck machen und im Nachhinein nicht stolz sind, sondern froh, dass es gerade mal wieder Glück war und wir es gerade wieder geschafft haben.
Und das ist wahrscheinlich nicht so eine bisschen rhetorische Frage, aber würde es das Imposter-Syndrom auch geben, wenn ich nicht mit anderen zusammenarbeiten würde?
Das ist eine richtig gute Frage.
Jetzt ist die Frage, wie würde man denn arbeiten, ohne mit anderen zusammenzuarbeiten? Was wäre das für ein Job? Aber ich kann mich ja, also wie weit hat ein Imposter-Syndrom auch was mit der Bewertung durch andere zu tun? Und je mehr ich mich aus der Bewertung herausnehme, beispielsweise arbeite ich auch lieber im 1:1 mit Menschen im Coaching, weil ich dann das Gefühl habe, ich werde weniger bewertet, als wenn ich jetzt in einem Riesenkonzern arbeite, wo meine Arbeit, ich habe da sehr in einem sehr strategischen Bereich gearbeitet, meine Arbeit von ganz, ganz vielen bewertet wird.
Also Bewertung ist eine enorm wichtige Sache beim Imposter-Syndrom. Deswegen finde ich deine Frage auch ziemlich gut, dieses, wenn ich keine Kollegen hätte.
Wenn ich keine Kollegen hätte, ja, dann wäre die Welt in Ordnung.
Ja, also sagen wir mal so, wenn du keine Kollegen hättest, könntest du trotzdem Imposter-Syndrom haben, weil es gibt ja auch noch Familie, es gibt noch Partner, es gibt noch Freunde. Auch die können dadurch Erwartungen an dich haben und du hast Angst, sie zu enttäuschen. In der Regel haben wir ja Angst, dass wir das, dem Bild nicht entsprechen, dass sie einen anderen nach und nach entwickeln. Wärst du eine komplette Einsiedlerin irgendwo, es gäbe keine anderen Menschen außer dir, dann weiß ich nicht, ob es das Imposter-Syndrom gäbe. Aber solange es noch Menschen gibt, die dir wichtig sind und deren Bewertung, also deren Bild von dir, dir wichtig ist, kannst du wunderbar, ist wunderbarer Nährboden für Imposter-Syndrom.
Okay. Und jetzt hast du das Stichwort Familie genannt. Also wir kommen ja auch noch drauf, wie können Lösungen aussehen, wie kann ich damit arbeiten, wenn ich das Imposter-Syndrom habe. Du bietest auch einen Test an, wo man für sich selber feststellen kann, ob ich betroffen bin oder nicht. Lass uns mal drauf gucken, ich weiß nicht, ob es da eine Antwort drauf gibt, aber wie entwickelt sich denn typischerweise ein Imposter-Syndrom? Ist das das Umfeld, ist das die Familie? Also was sind so typische biografische Muster, die man da feststellen kann?
Es ist ein bisschen so ein Puzzle aus mehreren Bausteinen. Es gibt nicht so dieses eine typische, genauso wie es auch nicht einen typischen Imposter-Weg gibt. Was aber häufig oder fast bei allen dabei ist, ist, dass die Reflexion, also das, was wir von außen, das Feedback, das wir von außen kriegen, nicht so ganz passt. Also es kann Menschen, also die Eltern können vielleicht überkritisch sein, egal was das Kind macht, wenn es gute Noten schreibt, es ist immer noch nicht gut genug. Hat auch mal ein Kunde von mir so schön erzählt, dass sein Vater immer gesagt hat, ja, es war gut, aber es wäre noch besser gegangen. Und er hat immer so dieses Frage drin, ist es gut, aber ist es auch gut genug? Also das ist so eine Möglichkeit, also wenn die Eltern überkritisch sind und immer noch was zu verbessern haben und immer noch sagen, das müsste, könnte noch besser sein. Und wenn aber jetzt die Eltern sagen, okay, dann mache ich es andersrum, dann lobe ich mein Kind und finde alles toll, was das Kind macht. Auch das kann Imposter-Syndrome verursachen, denn da stimmt es ja auch wieder nicht. Denn wenn jetzt das Kind, egal was es macht, die Eltern sagen, ach, wie toll, wie super du das gemacht hast, dann irgendwann kriegen wir ja mit, dass das, was unsere Eltern uns da mitgeben, egal ob das ist schlecht oder das ist so gut, dass das nicht so ganz passt mit dem, wie wir jetzt auch unsere Leistung einschätzen und auch wie wir in der Schule oder bei den Mitschülern irgendwie das so mitkriegen. Und diese Diskrepanz, die anderen denken, das ist gut, aber ich selber empfinde das nicht, das führt gerne in Richtung Imposter-Syndrom. Dieses, ich kann mir meiner eigenen Bewertung nicht sicher sein.
Okay, also so eine hohe Diskrepanz zwischen Selbsteinschätzung und was ich da draußen von anderen, genau, von anderen gesagt kriege. Okay.
Vor allem die Eltern sind da so ein wichtiger Punkt, weil die Eltern sind ja unser allererster Maßstab. Also klar, wir am Anfang wissen ja gar nicht, was ist gut, was ist schlecht, was ist hilfreich oder nicht. Wir brauchen die Eltern. So ein bisschen die Eltern sind der Spiegel, in den wir reingucken können. Und wenn dieser Spiegel verzerrt ist, dann sind wir uns nicht mehr so sicher, wer bin ich eigentlich, was kann ich nicht. Und wir gleichen es ja dann auch teilweise in der Schule ab und die Lehrer reagieren vielleicht anders als die Eltern und dann kommt diese Verunsicherung, was ist denn jetzt richtig, was ist falsch.
Ja, okay. Und jetzt natürlich die alles entscheidende Frage, wie werde ich diese Verzerrung denn wieder los? Da auch gerne Einblicke ja, in deine Arbeit, wie arbeitest du dann mit Menschen, was kann man tun? Was sind so die ersten Schritte?
Der allererste Schritt ist zu spüren und zu verstehen, dass wir einen Zerrspiegel im Kopf haben. Das ist der allerwichtigste Schritt. Alles Weitere kann dann kommen, aber wenn wir gar nicht hinterfragen, unsere Gefühle, unsere Gedanken nicht hinterfragen, dann ist es schwierig, sich Hilfe zu holen. Deswegen ist so der allerwichtigste Schritt auch hier erstmal, dass ja du über den Podcast auch allen da draußen nochmal deutlich machst, es gibt ein Imposter-Syndrom. Und das ist sogar häufig. Also es ist wirklich viel, viele Menschen leiden darunter. Und ich mag so diesen Buchtitel, diesen Spruch, glaub nicht alles, was du denkst. Und ich ergänze es noch weiter, glaub nicht alles, was du fühlst. Denn das Gefühl ist sogar noch stärker. Wir denken, wir sind unfähig, weil wir fühlen uns unfähig. Aber unser Gefühl ist nicht immer richtig. Und das ist so der erste Schritt, überhaupt zu wissen, es gibt ein Imposter-Syndrom, sich mehr Infos dazu zu holen, rauszukriegen, auch sich teilweise auch testen lassen, habe ich Imposter-Syndrom? Das ist so der erste Schritt. Wenn wir erstmal wissen, was mit uns los ist, dann kommen die nächsten Maßnahmen. Und in meinem Coaching zum Beispiel geht es als allererstes darum, diese Wahrnehmung zu verändern. Denn zum einen sind wir ja auch von Natur aus so und auch von unserer Erziehung her sind wir darauf, ja, trainiert, die Fehler bei uns zu entdecken. Und das fand ich so faszinierend, auch in einer ganz, ganz beim Unterricht mit jungen Medizinstudenten zu sehen, diejenigen, die selber ein Rollenspiel gemacht haben, haben das Rollenspiel schlechter bewertet als diejenigen, die nur zugeguckt haben. Also immer. Jeder, also es ist wirklich, also fast immer. Natürlich, es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber es ist wirklich so, wir Menschen können unsere eigene Leistung, unsere eigene Performance schlecht einschätzen. Wir bewerten sie schlechter, als wenn wir von außen zugucken. Und das war schon mal so was ganz Wichtiges für mich auch, das zu erfahren. Und das ist auch das, was ich meinen Kunden weitergebe. Und wir trainieren erstmal, ein realistisches Selbstbild zu entwickeln.
Und ich habe da mal so ein konkretes Beispiel. Ich hatte letzte Woche eine Klientin im Coaching, die dafür gehandelt wird, eine leitende Position zu übernehmen von einer kleinen Abteilung. Wären dann 5 Mitarbeitende, aber wäre eine, ich sage jetzt auch nicht welche Abteilung, aber sagen wir mal den Controlling-Bereich zu übernehmen von einem mittelständischen Unternehmen. Und wollte sich dann mit dem Coaching nochmal gucken, so will sie das eigentlich. Und dann sagte sie, ja, sie hat das Gefühl, Imposter könnte bei ihr auch eine Rolle spielen. Und sie meinte, ja, das Problem ist ja, dass dann nicht nur irgendwie die Kunden da draußen merken, dass ich irgendwie nichts drauf habe, sondern das merken dann ja auch meine Mitarbeitenden.
Genau.
Ja?
Und den kenne ich gut.
Den kennst du gut. Und dann wäre jetzt die Frage, natürlich wäre dein Coaching spezifisches auch bestimmt nochmal gut, damit sie wirklich dann in das Gefühl kommt, dass sie gut ist. Aber was wären denn so einfache Kniffe, die sie im Alltag für sich machen könnte, um so in diese realistische Wahrnehmung zu kommen? Also für sich alle Zertifikate und Zeugnisse, die sie erreicht hat, an die Wand zu hängen und drauf zu gucken und zu sagen, ich bin gut? Oder also was wäre das?
Das wäre ungefähr, ginge in die Richtung, sich wirklich zu deutlich zu machen, ich bin gut, was kann ich alles? Und da gibt es bei mir 2 Übungen. Das eine ist, das kommt aber meistens erst im Verlauf, die Liste der 100 Erfolge, sich wirklich 100 Erfolge aufzuschreiben, 100. Was man geschafft hat. Du, ja. Das ist viel, das ist eine große Zahl, aber ja. Es ist auch wirklich solche Sachen drin, die wir gar nicht mehr als Erfolg sehen. Ich habe laufen gelernt, ich habe Fahrradfahren gelernt, ich habe meine Schule geschafft. Also das sind auch so Sachen, die wir, weil sie schon so weit weg sind, als so selbstverständlich erleben, aber das waren Leistungen, die wir erstmal erbringen mussten, was Neues zu lernen. Also das ist so etwas, so die Liste der 100 Erfolge. Aber noch wichtiger finde ich, die Alltagserfolge wirklich aufzuschreiben. Jeden Tag, und das müssen praktisch alle meine Imposterkunden machen, jeden Tag abends aufschreiben, was ist mir heute gut gelungen? Worauf könnte ich stolz sein? Meistens sind die ja noch nicht stolz, aber die Frage ist, worauf könnte ich stolz sein? Oder auch aufzuschreiben, wenn wir positives Feedback von anderen bekommen haben. Sowas wie, hey, du bist meine Lieblingskollegin, hey, das hast du gut gemacht. Wenn ich dir das übertrage, dann weiß ich, es wird erledigt. Das sind alles so Sachen, die wir im Laufe des Tages ja auch zu hören kriegen, auch das aufzuschreiben. Und beim Erfolgstagebuch zählt wirklich Quantität vor Qualität. Da ist es ganz wichtig, auch ganz kleine Erfolge aufzuschreiben. Wir denken immer an die große Performance, an, was weiß ich, irgendwie die große Bühne, an die Marathon-Ziellinie, an den Nobelpreis, wenn wir an einen Erfolg denken. Aber die Mail mit dem schwierigen Kollegen nochmal per Mail nachzuhaken oder irgendwo in einem Meeting die eigene Meinung nochmal zu äußern, obwohl 5 andere gerade was Gegenteiliges gesagt haben, das sind Erfolge. Das sind Dinge, auf die wir stolz sein können. Und das aufzuschreiben, das bringt so viel, das bringt psychologisch enorm viel.
Wie viel sollte ich da denn täglich aufschreiben? Was ist so ein Mindestmaß? So 5 Stück oder? Damit ich mein Hausaufgabensternchen von Frau Mutig bekomme.
Also das Sternchen würdest du kriegen, wenn du mehr als 5 hast.
Wenn ich mehr als 5 habe, gut.
Ich sage immer mindestens 3. Meine Kunden tun sich am Anfang sehr, sehr schwer, Erfolge zu finden. Deswegen fangen wir erstmal mit mindestens 3 an. Aber dann, wenn es könnten 15 bis 20 Erfolge stehen. In den meisten Fällen stehen die nicht so da. Aber was ich toll finde, sind die Punkte, die sie dann aufschreiben, die sind ausführlich. Da wird genau beschrieben, warum bin ich jetzt stolz? Und das hätte ich damals noch nicht hingekriegt.
Toll,
und da hätte ich das gemacht. Oder eine formuliert immer so schön, so als hätte ich kein Imposter-Syndrom, habe ich das und das getan. Also sie nimmt so ein bisschen das Ziel schon vorne weg. Und entscheidend ist, also hier von der Menge der Erfolge, die sind wichtig und gleichzeitig ist aber auch, Emotionen müssen drin sein. Und ich merke, ob ein Erfolgstagebuch gut geschrieben ist oder nicht, also die schicken mir auch das Erfolgstagebuch dann immer zu vorher, ich merke, ob es gut geschrieben ist oder nicht, wie ich darauf reagiere. Wenn ich es einfach so runterlese, dann ist es noch nicht wertig genug. Wenn ich aber breit grinse, schon alleine beim Lesen und gute Laune kriege, dann weiß ich, das ist genau richtig geschrieben.
Weil Emotionen darin sind, weil wirklich ganz Stolz darin verwoben ist. Ich stelle meinen Trainings mit Führungskräften, wo es darum geht, so welche Stärken bringe ich in meine Führung ein, wer bin ich eigentlich als Führungskraft, stelle ich immer die Frage in so einer Biografiearbeit, worauf bin ich eigentlich stolz? Und ich bin immer wieder überrascht, wie schwer sich Menschen, egal ob Imposter oder nicht, sich damit tun, mal auf ihr Leben zu schauen, worauf bin ich eigentlich stolz?
Das kenne ich auch und das liegt teilweise auch an der Erziehung. Also ich habe damals auch von anderen gehört, gar nicht böse gemeint, aber sowas wie, werd nicht überheblich. Oder dieses Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall, freu dich bloß nicht.
Oh ja, das ist böse.
Ja, ja, das ist wirklich, also das ist so, da ist oft diese Angst, wenn so ein Kind so ganz besonders selbstbewusst ist, ist oft die Angst der Eltern, dieses Kind könnte vielleicht anecken, das könnte nicht gemocht werden. Und dadurch lernen wir aber leider auch, dass wir eigentlich gar nicht so sehr uns loben dürfen. Eigenlob stinkt, das gibt es ja auch noch.
Ja, stimmt, das gibt es auch noch, ja.
Und das ist so das, wie wir teilweise aufwachsen. Es ist gut, das zu hinterfragen. Und ich liebe ja diesen Spruch, Eigenlob stimmt. Ich mag ihn sehr.
Eigenlob stimmt, okay, ja, schön.
Und das ist sowas, das ich gelernt habe, und das habe ich tatsächlich lernen müssen, auf mich selbst stolz zu sein und mir auch laut zu sagen, nicht nur mir selbst, sondern auch laut zu sagen, hey, das habe ich gut gemacht. Und das ist enorm schwierig für uns, zumindest für diese Generation. Ich hoffe, dass das wirklich mal die ganz jungen Kinder das vielleicht anders lernen, dass wir es jetzt als Eltern besser machen und dass wir den Kindern auch nochmal beibringen dürfen, sie dürfen auch stolz sein auf Leistungen, die sie erbracht haben.
Ich glaube, meine Hypothese ist, die Eltern tun vieles dazu, dass Kinder sich stolz fühlen. Und Social Media und der soziale Vergleich tut dann sein übriges Korrektiv. Aber das ist ein anderes Thema. du hast eben gesagt, dass das ist dann schon so der Mittelschritt, dieses Erfolgstagebuch. Daher würde mich nochmal interessieren, was kommt denn davor? Vielleicht hast du das eben schon gesagt, aber das würde mich nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe interessieren, wenn das Erfolge zusammen der Mittelschritt ist, was ist dann die Vorbereitung
dafür?
Also die
Erfolge aufschreiben steht schon eher am Anfang. Also das ist eine der ersten Übungen, die meine Kunden machen.
Okay, ja.
Es ist eher so was sich im Verlauf entwickelt ist, dass dieses Erfolgstagebuch wertiger wird. Also das am Anfang geht es wirklich darum, erstmal 3 Erfolge zu finden, überhaupt erstmal so zu finden und dann immer mehr und dann vor allem aber auch dieses Emotionen drin zu haben. Oft sieht ein Erfolgstagebuch am Anfang so aus, dass da steht, was habe ich heute geschafft? Meeting geführt, irgendwie Aufgabe abgeschlossen, Chefgespräch. Das ist aber nichts, was wir, wenn wir Wochen später danach lesen, in uns ein Gefühl auslöst, hey, ich bin ja so gut, ich kann das. Sondern das ist einfach nur, dass wir höchstens ein großes Fragezeichen haben, weil wir gar nicht mehr wissen, warum geht's. Und im Laufe der Arbeit steht zum Beispiel dann in einem Erfolgstagebuch, ich bin total stolz auf mich, ich habe heute dieses Chefgespräch total souverän gehabt, obwohl der sehr kritisch war, bin ich bei mir geblieben, habe genau gespürt, was ich mache und habe mir die Butter nicht vom Brot genommen. Und darauf kann ich echt stolz sein. Und das zeigt mir, dass ich da wirklich in den Bereich gut reingewachsen bin. Also so würde es dann im Verlauf aussehen. Aber Anfang tun wir tatsächlich auch schon mit dem Erfolgstagebuch. Das ist eine der ersten Übungen.
Eigentlich eine der ersten.
Die erste praktisch.
Ja. Und was wären dann noch so weitere Sachen? Also, dass ich dann irgendwie mich mehr traue und dann gucke, wie das Feedback ist und dann erlebe, ja, ist ja doch gar nicht so schlimm und dann dieses Feedback dann nicht externen Faktoren zuschreibe, sondern meinem eigenen Können und das mit dir gemeinsam reflektiere.
Genau. Übrigens, zu dem Feedback externe Faktoren zuschreiben, grinse ich gerade, weil wir sind ja noch gemeiner. Wir können durchaus internalisieren, also Feedback auch internen Faktoren zuschreiben, aber je nachdem, wie das ausfällt. Lob wird externalisiert, das war ja nur Glück. Fehler werden internalisiert. Also
ja,
im Sinne von, nee, das war jetzt nicht Pech, sondern das war mein eigenes, meine eigene Nichtleistung. Und das ist ja das Blöde. Negatives Feedback internalisieren wir sofort. Bloß positives Feedback wird externalisiert.
Ja. Und dann geht es wahrscheinlich in einem Coaching auch darum, wenn jetzt eine Präsentation gut gelaufen ist, dass ich dann mit dir gemeinsam erarbeite, was war denn wirklich mein eigener Anteil?
Genau.
Also, dass ich das umkehre, dass ich dieses externe, oder es war ja irgendwie Glück, dass ich dann gucke, nee, was habe ich denn selber dazu beigetragen? Wäre das sowas?
Ganz genau. Und was ich immer dazu sage, weil das entlastet viele auch, Glück ist immer dabei. Es geht in der Regel nicht ohne Glück. Dass tatsächlich die Oberarztstelle frei geworden ist in der Zeit, wo ich in der Klinik war, das war auch Glück. Aber Glück alleine ist nicht die Erklärung. Es ist immer auch das ganz, ganz grundlegende ist Können. Der Einzige, wo wirklich alleine Glück zählt, ist aus meiner Sicht beim Lottospielen. Da braucht es kein Können dazu. Aber in allen anderen Bereichen spielt Glück schon eine Rolle, aber eher eine untergeordnete Rolle. Das Entscheidende ist, die Leistung, die eigene Erfahrung muss auch da sein. Ansonsten könnten wir alles Glück der Welt haben, wir würden nicht ausreichen. Oder wir würden den Job in der Probezeit verlieren.
Ja, das ist auch nochmal wichtig, sich das klar zu machen. Also ich habe auch mal in einem Podcast gehört, Who Luck, also WHO, Who, dass es auch immer Glück ist, auf wen ich treffe.
Ja.
Who Luck, das fand ich auch ganz gut.
Genau.
Und wie lange dauert so ein Prozess? Also muss ich da für mein Leben lang arbeiten? Du hast ja gesagt, irgendwie, wenn man dann geheilt ist, dann, also kann ich dauerhaft geheilt werden? Oder ist es immer wieder was, wo ich immer wieder drauf schauen muss? Wie sieht so... Frau Ärztin, wie sehen meine Heilungschancen aus?
Also ich sag's mal so, weil du gesagt hast, ich werde geheilt. Ich würde eher sagen, die Wunden heilen. Die Wunden, die Erinnerungen, die wehtun, die heilen. Ich selbst muss gar nicht heilen, weil eigentlich bin ich ja auch nicht verkehrt. Ich selbst bin völlig okay, so wie ich bin. Und ich darf auch manchmal Selbstzweifel haben. Ich darf auch manchmal mir selbst im Weg stehen. Ich darf auch manchmal in der falschen Richtung kreativ sein, indem ich mir alle möglichen Erfolge externalisiere. Ich muss erstmal gar nicht geheilt werden, aus meiner Sicht. Aber ich kann lernen, diese ganzen Sachen, die mir eher hinderlich sind, in den Griff zu kriegen. Und ich selber denke, dass ich sehr, sehr gut mein Imposter-Syndrom im Griff habe. Also ich habe selten jetzt noch irgendwelche Zweifel, die kommen. In der Regel dann, wenn es was Neues ist oder wenn es was besonders Großes ist. Also wenn ich jetzt im März mal wieder auf einer Bühne stehen werde, habe ich schon längere Zeit nicht mehr gemacht, dann ist dann schon so, und dann kommt so wirklich so ein bisschen übersteigertes Lampenfieber. Aber das kann ich ganz schnell einfangen, indem ich auch weiß, glaub nicht alles, was du denkst. Mhm. Wenn mein Imposter sagt, du kannst das nicht, ich muss ihm nicht glauben. Ich weiß selber, wie oft er das schon gesagt hat und dass er sich fast jedes Mal geirrt hat. Und das ist sowas, ich weiß auch, dass ich besser bin, als ich mich fühle. Und das ist auch nochmal wichtig, auch wenn ich jetzt Angst habe und denke, ich bin so ganz klein. Ich weiß mittlerweile, dass ich nicht klein bin, dass das Gefühl nicht stimmt. Und das heißt, ich kann mit dem Imposter-Syndrom sehr gut umgehen. Trotzdem denke ich, dass ich auch bis zum Rest meines Lebens ab und zu mal so diese kleine Alarmsirene habe, den kleinen Imposter im Ohr habe, aber letztendlich zeigt er mir nur, guck mal, das ist eine neue Situation, die kennst du nicht, das könnte schief gehen. Also das ist eher wie so eine kleine Alarmsirene, die mir Wachstum anzeigt. Und dann sage ich, ja, ich weiß, dass es schiefgehen könnte. Aber ich will wachsen und ich freue mich drauf und ich darf Fehler machen.
Ja,
und ich dann hatte da, ist es auch schon wieder weg.
Ich hatte da gerade so das schöne Bild, das ist ja auch eine Technik im Coaching, das Externalisieren, dass du dann diesen kleinen Imposter, diesen kleinen Teil aus deinem Körper, ne? Man ist ja nicht das Imposter, sondern das Imposter ist für eine Zeit lang vielleicht ein Teil von einem, dass man das auf den Stuhl setzt und mit dem mal redet und sagt, dir glaube ich jetzt nicht. Du hast jetzt Sendepause und ich mache jetzt mal mein Ding, bleib du mal da sitzen und pass gut auf mich auf oder irgendwie, man kann ja auch gucken, wozu waren Imposter vielleicht auch eine Zeit lang hilfreich, also um den auch nochmal wertschätzend zu verabschieden.
Ganz genau so mache ich das auch und so machen es teilweise auch meine Kunden, je nachdem, also es sind ja unterschiedliche Persönlichkeiten, manche können unglaublich gut visuell arbeiten, die lieben das, auch mit dem inneren Team zu arbeiten und manche können damit nichts anfangen. Ich selber liebe es auch und ich habe auch, als ich damals mein zweites Buch geschrieben habe, konnte ich mir so vorstellen, wie mein innerer Kritiker mir über die Schulter guckt und immer nur sagt, blöd, blöd, blöd. Den habe ich vor die Tür gesetzt. Da habe ich wirklich, bin hin, habe die Tür aufgemacht, habe gesagt, Kritiker raus, Tür zugemacht und dann für eine Stunde geschrieben. Und ich wusste, okay, das ist nur eine Stunde kritikerfreie Zeit. Danach darf er wiederkommen, danach darf er mir meinetwegen alles erzählen, was blöd war. Aber diese Stunde will ich jetzt ohne Selbstkritik schreiben. Und das, die Leute, die gut visuell arbeiten können, die sich das gut vorstellen können, für die ist das super. Und ich weiß auch, wie eine andere Kundin mir erzählt hat, dass sie so ein schwieriges Meeting hatte. Und sie hatte so ein Glasbüro und sie hatte gesagt, ich stelle mir so richtig vor, wie der Imposter oben bleibt. Den habe ich in meinem ehemaligen Büro gelassen und der guckt jetzt runter und ist aber weit weg. Ich kann ihn nicht hören. Also es funktioniert, wenn man gut visuell arbeiten kann.
Sehr gut. Gute Techniken, gutes Vorstellen der Dinge. Und dann macht man hinterher wieder die Tür auf und sagt so, jetzt darfst du mal wiederkommen und mal gucken, wie wir jetzt zusammenarbeiten wollen.
Das ist übrigens was Wesentliches, die Zeit zu begrenzen und zu sagen, jetzt darfst du wiederkommen. Denn wenn man jemanden aussetzt und denkt, der kommt nie wieder, dann kommt er erst recht und dann lässt er sich nicht nochmal aussetzen. Deswegen dieses Versprechen, gib eine Stunde Ruhe, danach darfst du wieder da sein. Das ist eine gute Technik.
Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin vom Imposter betroffen, kann ich dann erstmal anfangen mit Selbstcoaching, so wie du das eben gerade gesagt hast, oder sollte ich mir in jedem Fall einen Coach suchen? Wie, wenn ich jetzt das Gefühl habe, Mensch, die Michaela fand ich total nett, mit der würde ich gern zusammenarbeiten. Was sind so die Wege?
Also es gibt unterschiedliche Schweregrade beim Imposter-Syndrom. Es gibt Menschen, die sind ganz leicht betroffen, nur dann, wenn wirklich große Herausforderungen, so große Bühnenerfahrungen sind diese Gefühle da und danach nicht. Oder sie können sich ganz gut schon abgrenzen. Da empfehle ich ruhig erstmal zu sagen, Selbsthilfestrategien, so ein Erfolgstagebuch anfangen zu führen und sich die Erfolge deutlich bewusst machen. Und manchmal, es gibt auch so einen Trick, was würde ich meiner besten Freundin sagen in der gleichen Situation und dann das auch auf sich anwenden. Also das sind so Selbsthilfestrategien, die durchaus auch ausreichen können, wenn man nicht so stark betroffen ist. Wenn man stark betroffen ist, glaubt man sich das nicht mehr so richtig. Dann braucht es wirklich so diese Sichtweise von außen. Ich glaube mir dann selber nicht mehr, wenn ich sage, das war doch nicht schlecht. Auch wenn ich meiner Freundin das Gleiche sagen würde, aber mir glaube ich es nicht. Ich denke immer, ich wäre diese rühmliche Ausnahme. Bei allen anderen trifft es zu, aber bei mir nicht. Dann brauche ich jemanden, dem ich wirklich vertrauen kann. Und wenn dann diejenige oder derjenige sagt, hey, das ist ein Erfolg und es am besten auch noch begründen kann, warum das ein Erfolg ist, dann kann ich das nach und nach doch umdenken. Aber in starken Ausprägung brauche ich tatsächlich dann auch einen Therapeuten oder einen Coach, je nachdem.
Und wenn Menschen jetzt mit dir zusammenarbeiten wollen, du hast gesagt, du bist ziemlich gut gebucht, ausgebucht schon fast, aber man sagt, oh, ich bin bereit, die Wartezeit auf mich zu nehmen, weil ich das jetzt wirklich toll fand hier. Arbeitest du sowohl im Präsenz wie auch virtuell mit Menschen zusammen?
Rein virtuell.
Rein virtuell.
Und das liegt zum einen daran, einfach die Art, ich liebe es, zu Hause zu arbeiten, das ist das eine. Und ich erspare mir Wegezeiten, zum anderen aber auch, ich bin häufig unterwegs. Also ich bin auch mal in Frankreich, aktuell bin ich ja jetzt wieder in Deutschland, aber in Südfrankreich gibt es immer noch einen Zweitwohnsitz, an dem ich auch mich gerne aufhalte. Ich bin auch mal gerne bei meinen Eltern. Also ich bin so in der Weltgeschichte unterwegs und dann wäre das sehr schwierig, wenn es Präsenz wäre, weil meine Kunden können nicht nachreisen und so ein Coaching geht ja in der Regel auch über eine gewisse Zeit. Also zum Beispiel habe ich so ein spezielles Coaching-Format, das Job-Coaching. Das geht über 3 Monate mit wöchentlichen Sitzungen. und 3 Monate nicht reisen können, das würde ich sehr schade finden. Deswegen alles rein online.
Ja, okay. Dann ich verlinke einfach mal deine Webseite und ja, vielleicht kommt ja noch der eine oder andere, dann wahrscheinlich mit einfach ein bisschen Wartezeit, die man da einrechnen muss.
Das ist sehr unterschiedlich. Also wenn ein Jobcoaching zu Ende geht, dann wird wieder Platz frei und manchmal gehen mehrere gleichzeitig zu Ende, dann geht's schneller und manchmal braucht es ein bisschen länger. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich.
Ja.
Und wenn was dringend ist, schaffe ich es auch immer irgendwie, jemanden auch mal schneller reinzunehmen. Also Dringlichkeit kann ich schon spüren oder beziehungsweise kann man ja erkennen. Und das heißt, dass bis jetzt habe ich es immer irgendwie hingekriegt, immer so viele Leute zu haben, die ich gut stemmen kann und gleichzeitig, dass die Leute nicht zu lange Wartezeiten haben.
Hört das Universum gut auf deine Bedürfnisse. Ja, ne? Und lass uns doch, wir kommen jetzt langsam so zum Ende, aber vielleicht einfach nochmal so ein Shoutout. Warum sollte man sich um seinen Imposter kümmern? Ja, was macht es mit einem, wenn man den kleinen Teufel vor der Tür gelassen hat, sage ich jetzt mal, was ermöglicht es einem?
Das Erste ist, wenn man ihn nicht vor der Tür hat, wenn man ihn weiter in seinem Kopf hat, dann wird es mit der Zeit eher schlimmer. Das ist ähnlich wie bei Angststörungen. Wir glauben immer mehr den Imposter und jedes Mal, wenn wir ihm Recht geben, wird der ja in einer gewissen Weise stärker. Das ist ja klar, wie wenn du ein Mitarbeiter, selbst wenn der Mist sagt, immer sagst, ja, das ist super, was sie da sagen, das ist toll und wir machen es genau so. Der wird immer mehr selbstbewusst, der wird sich immer mehr einschalten und wird immer mehr verrückte Ideen liefern. Also Imposter-Syndrom wird in der Regel schlimmer, wenn wir es nicht angehen. Nicht immer, aber meistens. Und was dann dazu führt, ist, dass wir halt auch eine ziemliche, immer mehr Druck auf der Arbeit entwickeln, immer mehr Ängste auf der Arbeit entwickeln und ja immer weniger uns zutrauen. Und wenn wir den losgeworden sind, also ich merke das wirklich auch, wie Arbeit macht Spaß. Das ist einfach erstens mal in der Regel weniger Überstunden, weil wir nicht mehr das Gefühl haben, wir müssen unsere Inkompetenz durch Fleiß ausgleichen. Wir machen in der Regel immer mehr dessen, was wir wirklich gut können, was Spaß macht, weil wir uns besser abgrenzen können, weil wir ein Verständnis dafür haben, wo sind wir wirklich gut. Wir versuchen nicht mehr in allen Bereichen irgendwie gut genug zu sein, sondern wir konzentrieren uns auf unsere Stärken. Wir schalten nach Feierabend besser ab. Und insgesamt, wenn wir jeden Tag aufschreiben, was uns gut gelungen ist, da ist ja auch Dankbarkeit dabei, ist einfach eine viel höhere Lebenszufriedenheit da. Zufriedenheit mit uns selbst, aber auch grundsätzlich mit dem Leben an sich. Also ich kann klar sagen, ich habe ein tolles Leben und ich mag mein Leben.
Das waren doch schöne abschließende Worte. Besser kann es gar nicht sein. Pierre, ich danke dir vielmals für die Einblicke, die du uns gewährt hast, für deine Offenheit, auch selber über deinen Imposter zu sprechen und ja, hoffe einfach, dass alle HörerInnen hier ganz viel davon mitnehmen können, was du hier uns erzählt hast, wie du uns informiert hast und auch welche Tipps du uns hier schon an die Hand gegeben hast. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne und danke auch dir. Ich finde es so wichtig, dass das Imposter-Syndrom immer mehr Bekanntheit auch kriegt. Deswegen danke, dass du auch da es weiter verbreitest und einen echt wertvollen Job da machst.
Und Michaela hat mir eben im Nachgang noch mitgeteilt, dass sie uns als Freebie zur Verfügung stellen wird, wie schreibe ich ein Erfolgstagebuch und inklusive einer Anleitung mit den Schritten dazu. Weil sie nochmal sagte, das ist wirklich so das wesentliche Tool für sie, wo sie auch immer wieder bei ihren KlientInnen erlebt oder bei ihren KundInnen, dass es einen Unterschied macht. Und sie hat gesagt, das stelle ich zur Verfügung. Und das werden wir euch verlinken in den Shownotes. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt im ersten Schritt schon mal anfangen, damit zu arbeiten, weil ihr vom Imposter betroffen seid, dann könnt ihr euch das runterladen und habt dann die Schritte dazu, wie ihr vorgehen könnt. Und allgemein auch nochmal der Hinweis, wenn ihr selber nicht betroffen seid, aber das interessant fandet und ihr seid vielleicht Führungskraft, dann schaut doch auch mal darauf, wer in eurem Team könnte vielleicht betroffen sein, weil er oder sie Probleme hat, Lob anzunehmen. Immer wieder sehr selbstkritisch ist und könnte da ein Imposter vorliegen. Und wie könntet ihr dann der Person aber vielleicht auch einfach dabei helfen, in ein gutes Selbstbild zu kommen? Und gerade wenn es Frauen sind, die vielleicht für Führung geeignet wären, aber selber denken, nee, das kann ich gar nicht, mit denen gut auf eine Reise zu gehen, dass sie das schon schaffen können. Und sie vielleicht auf Michaela oder ähnliche Coaches oder Coaching-Möglichkeiten zu verweisen, damit sie wirklich in ihr ganzes Potenzial gehen können und wir was davon haben, weil wir einfach mehr Frauen in Führung am Ende haben. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Folge. Ich hatte sie auf jeden Fall. Michaela, eine ganz tolle, offene Gesprächspartnerin, die all ihr Wissen zu dem Thema preisgegeben hat. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg bei der weiteren Bearbeitung eurer Imposters oder allgemein der langen weiter psychologischer Erkenntnisse. Ich hatte sie auf jeden Fall.